Ja, auch von hier aus herzlich gegrüßt, alle, die ihr hier zusammengekommen seid. Der Predigttext heute ist ein recht kurzer Text, was sich zugetragen hat, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Lukas 8, Vers 22 bis 25, überschrieben mit In Seenot. Eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein Boot und er forderte sie auf, fahrt über den See auf das andere Ufer. Sie ruderten los. Unterwegs schlief Jesus ein. Mitten auf dem See kam plötzlich ein gewaltiger Sturm auf und die Wellen schlugen ins Boot. In höchster Not rüttelten die Jünger Jesus wach. Herr, schrien sie, wir gehen unter. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen, da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo ist denn euer Glaube, wollte Jesus von ihnen wissen? Entsetzt und erstaunt fragten sich die Jünger untereinander, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt. Ihr Lieben, ich habe in meiner Zeit, als ich in Hamburg Zivildienst gemacht habe, bin ich zweimal auf ein Schiff gegangen und nach Helgoland rüber. Vielleicht waren etliche von euch auf Helgoland. Helgoland liegt wirklich weit draußen. Ich fühle mich eigentlich immer am wohlsten, wenn ich auf ein Schiff gehe, wenn es so weit nur fährt, dass ich noch Land in Sicht sehe. Muss ich ehrlich sagen, dann ist mir am wohlsten. Aber dann die Schifffahrt, die ist fröhlich, eine Schifffahrt, die ist schön. Einmal hatten wir eine glatte See, wir waren nach Helgoland rausgefahren und es war ein schöner Tag und wir sind zurück. Und beim zweiten Mal haben die sich schon überlegt, ob sie überhaupt ablegen sollen. Weil da in Hamburg drin, an dem Kanal, da hat man noch gar nicht viel gemerkt. Aber sobald wir raus auf die offene See kamen, und ich weiß nicht, Helgoland, 40, 50, 70 Kilometer weit raus, ins Meer, oh meine Güte, da schaukelt das Schiff so und von uns Landratten hat, ich glaube, annähernd jeder unfreiwillig die Fische gefüttert. Ihr wisst, was das heißt? Und da habe ich die angeguckt, die Bediensteten, die Matrosen, wenn wir uns immer da gehalten haben an der Reling und keine Lust auf irgendwas hatten, außer, dass wir hoffentlich bald ankommen, da guckte ich die Bediensteten auf dem Schiff an, die hatten ein Lächeln im Gesicht, die liefen da entlang. Gut, vielleicht mussten sie mal ein bisschen gucken mit dem Laufen, aber die hatten beste Laune. Von wegen und so grün im Gesicht, wie wir Landratten wurden. Die Jünger, die hier mit Jesus waren, im Boot, bei der Geschichte, können wir davon ausgehen, dass eine ganze Reihe waren Fischer. Die haben Stürme miterlebt. Und dieser Sturm muss so schlimm gewesen sein, schließe ich darauf, sie sagen ja, wir verderben, wir gehen unter. Das war kein normaler Sturm, wie sie ihn schon öfters erlebt haben, sondern er muss von der Qualität so schlimm gewesen sein, dass es wirklich lebensbedrohlich wurde. Und dann kommt in meinen Augen der Skandal. Jesus liegt da und schläft. Der muss doch auch schon gebeutelt sein von dem Schiff, was dauernd hoch und runter ging. Und dann, heute im See Genezareth, wenn ein Sturm käme, erstens mit der heutigen Technik würde der schon vorgemeldet und dann würden die Außenbordmotor auf volle Pulle schalten und wären sie noch, bevor der Sturm richtig da wäre, weg. Damals, mit Muskelkraft nur, kann man sich vorstellen. Und wenn dann vielleicht noch der Wind gegen einkommt mit den Wellen, da schienen etliche schon zu glauben, es ist wirklich aus mit uns. Wir sind am Ende. Und dann Frage. Als ich den Text hin und her anguckte, habe ich mir erst gedacht, hat Jesus vielleicht sozusagen getan, als wenn er schlief? Weil man kann sich's irgendwie schwer vorstellen, wenn das Schiff rauf und runter geschmissen wird von den Wellen, dass da noch einer schläft. Das wäre irgendwie ein bisschen falsch. Ich denke, Jesus war klar, immer klar und aufrichtig. Nein, ich denke, weil Jesus so sehr Mensch war, er war so erschöpft auch, weil er das alles, was wir kennen, er war so erschöpft, er wollte auch mal weg von den Leuten, deshalb nur mit seinen Jüngern ein Schiff und mal ins andere Ufer, wo man ihn nicht kennt. Das hat ihn alles auch immer so viel Kraft gekostet. Und da kommt dieser Sturm. Er war so erschöpft, denke ich einfach, dass er nicht mal aufgewacht ist. Und er hatte vielleicht eben auch so viel Gottvertrauen, dass ihn so etwas wie im Sturm, er wusste, sein Vater im Himmel ist der Herr über alles. Irgendwie, ne? Wir kennen das ja bei uns. Was uns tief im Inneren, was wir für eine Vorstellung haben, das beeinflusst uns. Und der eine Mensch findet das schon ganz schlimm, wenn nur ein bisschen etwas ist, und der andere findet das noch überhaupt nicht schlimm. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass diese tiefste Glaubensverbindung, die in Jesus zu seinem Vater im Himmel da war, dermaßen gewirkt hat, dass er auch im schlimmsten Sturm sicher schlafen konnte. So dass die Jünger ihn richtig rütteln mussten. Es war wirklich höchste Zeit. Als Jesus die Augen aufschlug, war es wohl wirklich höchste Zeit. Denn er konnte nicht viel mit ihnen reden, sondern er hat gleich in seiner Vollmacht den Sturm gestillt. Ein paar Minuten später wären sie vielleicht schon untergegangen gewesen. Dann hat er zu ihnen gesagt, wo ist euer Glaube? Das hat er ihnen nicht erspart. Manche Leute mögen ja, dass Jesus immer nur lieb und nett zu ihnen redet und nie eine kritische Frage stellt. Ja? Das mögen viele Leute, das mögen wir Christen auch. Jesus stellt uns auch kritische Fragen. Gott zeigt uns auch, dass unser Glaube herausgefordert wird. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, steht im Hebräerbrief. Im Jakobusbrief steht ein Wort, das kann ich mir nicht aneignen. Vielleicht komme ich noch mal dahin, aber jetzt nicht. Vielleicht muss man ein Heiliger werden. Da steht im Jakobusbrief, freut euch, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Vielleicht ist das so eine Stufe, die wir noch vor uns haben. Denn wer freut sich schon, wenn wir auf eine Probe gestellt werden? Aber der Jakobus, der mit Jesus gegangen ist und so viel erlebt hat, der hat erkannt, dass es nicht ohne Proben geht und dass Proben dafür da sind, dass wir auf eine höhere Stufe der Zuversicht, der Gelassenheit kommen, des Glaubens. Wir Menschen, wenn wir uns ganz ehrlich sind, wir wollen es schön haben, wir wollen es gemütlich haben, ja, so wie meine eine schöne Schifffahrt nach Helgoland, wo alles glatt lief. Wir wollen nicht die andere Tour, gar nicht. Sigmund Freud, der vielleicht größte Seelenforscher, den es je auf dieser Welt gab, der hat den Satz geprägt, alle Lust will Ewigkeit. Das heißt, es soll immer alles schön und glatt gehen und uns Lust machen. Das ist unser urmenschliches Bedürfnis. Und wer das nicht, also ich möchte es mal andersrum formulieren, wer das begriffen hat, dass er eigentlich immer nur im Schwabenland, haben wir gesagt, das ist mal aber ein Gmätswiesle. Ja, also da ist das Gras schon geschnitten, ich kann doch schön gehen, ich muss mir nicht aufpassen, was für Ranken, was behindert mich da. Ne? Das ist unser Urbedürfnis, unser menschliches. Vielleicht hilft es uns, wenn wir da schon mal ansetzen und sagen, Moment, das ist ein menschliches Bedürfnis, aber wo steht in der Bibel, dass wir nur glatte Wege haben? Und dann werden wir vielleicht schon ein bisschen kritischer mit uns selbst, mit unserem Bedürfnis, es immer alles glatt haben zu wollen, denn das ist nicht die Realität. Die Stürme des Lebens, die kommen. Die kommen, durch die müssen wir alle hindurch. Und manche Stürme sind von der Art und Weise, dass sie nicht hohe Wellen auftürmen, dass sie nicht Dächer abdecken. Sie kommen leise und sie bahnen sich an. Es können unheilbare Krankheiten sein. Und dann? Eins habe ich aus dieser Geschichte gelernt. Wenn der Sturm lebensbedrohlich wird, wenn er am höchsten Punkt ist, auch dann heißt das nicht, dass Jesus nicht mit im Boot ist. Wenn aus diesem Text und aus dieser Predigt ihr diesen Satz bitte nicht vergesst, ist für mich zum entscheidenden Satz in dieser Stelle geworden. Auch wenn es ans lebensbedrohlich wird im Boot, heißt das noch lange nicht, dass Jesus nicht mit im Boot ist. Unsere Verzweiflung, die malt uns das aus. Jetzt sind wir verloren, jetzt sind wir verlassen, er ist nicht mehr da. Nein, das heißt es eben nicht. Er ist da und er greift ein. Und dann komme ich zu dem, was jemand mal als die schwerste Bitte im Vater Unser gesagt hat. Vater Unser heißt es ja, dein Wille geschehe. Eine sehr schwere Bitte wäre zum Beispiel zu der Geschichte mit dem Sturm. Dein Wille geschehe heißt, Herr, egal wie schlimm der Sturm wird, ich weiß, dass du eingreifen wirst und du darfst den Sturm so schicken, weil ich will daran glauben, ich will festhalten, du bist im Boot und du wirst den Sturm auch beenden. Der schlimmste Sturm, wie ich gerade schon sagte, ist vielleicht für uns Menschen der schleichende Sturm. Dass wir feststellen, wenn wir alt werden, ach, wo ich 20, wo ich 30 war, da lief das alles noch so. Ich bin an Berg regelrecht hoch gesprungen. Kein Weg war mir zu weit und jetzt muss ich mir das einteilen. Ich merke, die Kräfte nehmen ab. Das ist vielleicht, im Sinnbild gesprochen, der noch viel schlimmere Sturm, der auf uns wartet. Und dann? Schon im Alten Testament, Menschen, die die Gnade und die Güte Gottes erlebt haben, die haben gesagt, einmal, zum einen, es kommen die Tage, die werden dir nicht gefallen, sagen sie zum Alter. Auch das ist eine Realität. Billy Graham sagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Auch wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wenn die Tage kommen, werden die uns nicht gefallen. Und dann heißt es, ich werde euch tragen, bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Das ist die Verheißung. Aber bitteschön, Gott kommt nicht, wenn du alt und grau wirst, wenn sich's anzeichnet, und packt dich auf seine Schultern. Er wird vor dir stehen und er wird dir sagen, bei jedem Anzeichen, was dir mehr zeigt, dass es mit dir zu Ende geht, wird er dich einladen, dass er dich jetzt erst unterm Arm stützen darf und dich dann tragen darf. Und er wird da sein, wenn wir ihm entgegengehen. Mit dem Entgegengehen ist das eine Sache. Wir sagen immer sehr leicht, es ist alles Gnade. Glaube ist alles Gnade. So als würde immer alles in Schoß fallen. Nein, es fällt nicht immer alles in Schoß. Und Jesus hat auch in seiner Herausforderung oft gezeigt, was wir einen ganz schönen Part, einen Teil dafür tun sollen und müssen. Ich denke, eine andere Geschichte, die mich auch beeindruckt hat, in den USA gab es mal einen Schwarzen, Jim, der gehörte zu einer Bauarbeiterkolonne. Nicht wahr, die Straßen machten und Stück für Stück und die hatten damals noch nicht so viele Maschinen. Und der Jim, immer wenn es 12 Uhr die Mittagspause gab für eine halbe Stunde, weil sie waren die Straße, die ausbessern, war eine ganze Kirche direkt in der Nähe. Um 12 Uhr ging Jim erst in die Kirche rein und erst nach 10, 15 Minuten kam er raus, um den Rest seiner Pause zu genießen. Und nach ein paar Tagen ist das nach immer mehr aufgefallen, haben die anderen Bauarbeiter ringsum ihn gehänselt, haben die ihn getriezt, haben gesagt, Jim, was machst du denn? Warum rennst du in die Kirche? Wir haben so eine knappe Mittagspause. Was machst du da drin? Hatte Jim gesagt, ich gehe nur nach vorne, stelle mich vor den Altar oder vor das Kreuz und sage, Jim, hier ist Jesus, hier ist Jim. Was? Jesus, hier ist Jim? Ja, das sage ich, gucke ich an. Das ging jeden Tag so. Und dann ist Jim schlimm krank geworden. Jim musste ins Krankenhaus. Tagelang war er weg. Als er dann wiederkam, hat einer der Bauarbeiter ihn gestichelt und hat gesagt, und jetzt Jim, jetzt konntest du nicht mehr in deine Kirche jeden Tag rennen und sagen, Jesus. Dann hat Jim gesagt, nein, aber weißt du, als es 12 Uhr war, kam Jesus an mein Bett und hat gesagt, Jim, hier ist Jesus. Wenn wir unsere Kräfte nachlassen, Gott möge uns schenken, dass wir sprechen können, wie Paulus im 1. Korinther 15. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Er macht sich regelrecht ein Stück lustig über den Tod, der doch angeblich das letzte Wort hat, der doch angeblich alle Menschen niedermacht, der doch angeblich Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Denn er weiß, es ist für ihn etwas anderes bereitet. Er geht aufs Paradies zu. Es gab mal in Israel einen Wanderprediger, so wie Jesus ja auch einer war. Es gab immer wieder Wanderprediger in der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wann diese Geschichte niedergeschrieben ist, wann das passiert ist. Eine Weile schon her. Ein Wanderprediger, ein Rabbi, zog umher, ganz allein und hat das Wort Gottes gelehrt in den Dörfern, die Gegend, wo er hinkam. War nicht sehr ungewöhnlich. Begleitet hat ihn immer ein Esel, der sein Zelt trug, seine Gepäckstücke, sein Kochtopf und was, weil er hat sich, wenn es irgend geht, unabhängig gemacht. Er hatte einen Hahn mit dabei. Ich habe gedacht, ein Hahn, durch meine Zeit, wo ich in Ostafrika, in Tansania gearbeitet habe, ist mir mehr klar geworden, warum er einen Hahn mit sich führt. Dort haben die Menschen, auch die über Land gingen, Hühner und Ähnliches mit sich geführt, weil es keinen Kühlschrank gibt. Und wenn man Hunger hat, kann man immer nur einen Huhn oder einen Hahn schlachten und abends braten. Er wird lebend mit sich geführt. Für uns unvorstellbar. Naja, ich weiß nicht, ob es aus dem Grund war. Mit seinem Esel führte er noch einen Hahn mit sich. Und als er eines Abends dann ein Dorf erreichte, oder kurz bevor es Abend wurde, hat er immer erst gefragt, ob er das Wort Gottes verkündigen darf. Oft wurde er gastfreundlich aufgenommen, hat auch dort eine Herberge bekommen, Essen. Aber dieses Dorf muss so schlimm gewesen sein, so verstritten und so verhasst, dass sie ihn nur rausgejagt haben. Sie haben ihm nicht mal erlaubt, irgendwas zu sagen, geschweige denn in ihrem Dorf sich niederzulassen. Und dann wird geschrieben, ist er oben an einem Berghang, sodass er aufs Dorf runterschauen kann. Am Berghang hat er so einen Felsen gesucht, weil es auch nass war, so ein Felsvorsprung, dass er nicht ganz sitzen muss, da hat er sein Lager aufgeschlagen, sein Esel gehabt. Seine Devise war immer, alles was geschieht, muss an Gott vorbei. Alles wird mir zum Guten dienen. Alles wird mir zum Guten dienen. Das war seine Devise. Wir kennen aus der Bibel, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Na gut, Rabbi Akiva hat so versucht, sein Nachtlager da aufzuschlagen, weil die ihn rausgeschmissen haben. Das sind doch Raubkatzen in der Nähe. Der Esel scheut und rennt ab vor voller Panik und Angst, bevor ihn richtig festmachen kann, in den Wald auf Nimmerwiedersehen. Rabbi Akiva steht da, jetzt hat er sein treues Lasttier nicht mehr. Und wir, gerade vor dem Einschlafen ist, kommt eine wilde Katze aus dem Wald und reißt ihm sein Hahn. Rabbi Akiva fing nicht an zu schimpfen. Rabbi Akiva sagte, alles, was geschieht, wird Gott mir zum Besten dienen lassen. Und da es so kalt war, hat er versucht, wenigstens ein Feuerchen anzumachen. Also hat er sich Holz zusammengesucht. Aber es hatte so geregnet, es war alles nass, sein Feuer wollte nicht brennen. Da ist er also ohne Feuer, wärmendes Feuer, frierend und hungrig, sich in seine Decke gehüllt und einen Felsvorsprung und schlief. Am anderen Morgen, gegen Morgen, ein Riesentumult unten im Dorf, Räuber sind eingefallen und haben das ganze Dorf platt gemacht. Haben die Leute umgebracht, alles geraubt, was sie nur konnten. Da hat die Rabbi Akiva gesagt, hätte ich meinen Esel behalten, der hätte vielleicht Ia, Ia gerufen, der hätte mich verraten, die Räuber hätten was gehört. Oder mein Hahn, der kräht schon bevor es hell wird. Die Räuber hätten mich gehört, wären auch zu mir gekommen. Hätte ich ein Feuer gemacht, hätten die Räuber das Feuer gesehen und den Rauch. Alles, was Gott tut, wird mir zum Besten dienen. Wenn wir ein Stück mehr auf unsere Lebenshaltung dahin kommen, es tut uns selber sehr gut. Tut uns selber sehr gut. Wir verkrampfen weniger, wir werden viel weniger Sorgen haben, wir werden viel weniger Angst haben in unserem Leben. Wenn wir das zu unserer Devise machen, alles muss erst an Gott vorbei und alles, was Gott tut, ist gut. Wenn er den Sturm richtig loslegen lässt, ist es gut, weil er mit im Boot ist und weil er zu seiner Zeit den Sturm stillen wird. Und wenn es zu Ende geht, dann können wir sagen, wir sind in deinen Arm geborgen. Amen.